Jesus erzählt folgende Geschichte. Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm: Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten: Beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest.
Guten Morgen, mit geschmückter Kanzel. Im Lukas-Evangelium Kapitel 15 gibt es drei Gleichnisse, wo jemand etwas verloren hat. Und das erzählt Jesus als Antwort auf die Frage, warum er eigentlich immer mit den Sündern zusammen ist. Warum er eigentlich mit den Menschen zusammen ist, die man doch eher meiden sollte. So meinten es jedenfalls damals die frommen Juden. Heute beschäftigen wir uns mit diesem dritten Gleichnis. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Manche nennen diese Geschichte auch das Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Sie wissen vielleicht, dass die Geschichte noch weitergeht. Das können Sie zu Hause in der Bibel nachlesen. Lukas Kapitel 15, das können Sie in einer stillen Zeit mit Gott tun. Sie finden die Bibelstelle auch auf dem Andachtszettel. Ich möchte heute mit uns diesen ersten Teil anschauen, den wir eben gehört haben und den wir in etwas modernerer Fassung eben im Theaterstück gesehen haben. Wir haben den Titel gewählt: Party für dich, Gott feiert ein Fest für dich. Das heißt, wir glauben, dass sich diese Geschichte, die wir eben gehört haben, nicht nur in der Bibel niedergeschrieben findet, sondern dass sie sich immer wieder wiederholt, auch in unserem Leben. Da wird nicht nur ein Fest für den verlorenen Sohn gefeiert, sondern auch ein Fest für jeden Menschen, der umkehrt zu Gott. Für dich, für mich wurde oder wird noch ein Fest gefeiert. Es ist nämlich auch meine und deine Geschichte. Denn in kaum einer Geschichte wird so radikal von Gottes Liebe erzählt. Und diese Vaterliebe, die gilt uns allen, uns als Menschen. Darum hoffe ich und bete ich, dass Sie, egal ob Sie diese Geschichte schon tausendmal gehört haben, dass Sie sagen: Ich will diese Geschichte jetzt zu mir sprechen lassen, zu meinem Herzen. Ich will sie nicht nur im Kopf aufnehmen, sondern auch mit meinem Gefühl, mit meinem Herzen. In der Bibel wird nämlich erzählt, dass im Himmel jedes Mal ein Fest gefeiert wird, wenn jemand zu Gott findet, wenn jemand neu zum Glauben kommt. Das ist die Bestimmung von uns Menschen, sagt die Bibel, dass wir zum Vater kommen, zum Vaterhaus. Ich weiß nicht, wo Sie gerade stehen, wenn Sie mal die Geschichte vom verlorenen Sohn betrachten. Würden Sie dann sagen, ich bin eher so in diesem fernen Land, wo dieser verlorene Sohn hingegangen ist? Manchmal vielleicht fühle ich mich sogar im falschen Film. Ich bin noch weit entfernt von Gott. Dann ist das Ihre Geschichte. Oder Sie empfinden Sehnsucht nach Gott, so wie der verlorene Sohn oder die verlorene Tochter, wo sie gemerkt hat, Mensch, das Geld hat doch nicht alles gebracht, jetzt sehne ich mich nach einer Heimat, ich sehne mich eigentlich nach Gott. Auch dann ist das heute Ihre Geschichte. Vielleicht plagen Sie sich auch mit Schuldgefühlen und denken, ich weiß nicht, ob ich mir das vergeben kann und ich habe auch keine Ahnung, ob Gott mir das eines Tages vergeben kann. Dann ist das eine Geschichte für Sie. Oder aber Sie sind so kurz davor, dass Sie sagen, eigentlich muss der Pastor heute nur eine gute Predigt halten und ich nehme diese Geschichte an. Ich nehme diese Liebe für mich persönlich an. Ich möchte eigentlich diese Liebesbeziehung leben und nach Hause kommen. Auch dafür ist Gelegenheit in diesem Gottesdienst. Oder aber, ich denke, das betrifft manche oder viele von uns, Sie sind schon längst dabei, haben diese Liebe vor Jahren, vielleicht vor Jahrzehnten angenommen für sich, dann wünsche ich Ihnen, dass das nicht selbstverständlich ist, sondern dass das ganz neu in Ihr Herz gelangt und dass Sie sich dann mal fröhlich umschauen und hoffen und beten, dass noch viel mehr Menschen dazukommen und diese Liebe auch kennenlernen. Es ist also ganz egal, wo man in dieser Geschichte andockt, Hauptsache, man erkennt, das ist auch meine Geschichte. Und dass mir persönlich diese Zusage Gottes gilt, du bist mein geliebtes Kind. Du bist ungeheuer wertvoll, ungeheuer wichtig für mich. Und Gott läuft auch mir entgegen. Ich finde, die Geschichte braucht eigentlich eine andere Überschrift. Vom verlorenen Sohn, das klingt so, als wenn sie auch so ausgeht. Aber eigentlich erzählt sie was ganz anderes. Man könnte sie deshalb nennen vom liebenden Vater oder so ist Gott. Denn letztlich geht es nicht um den Sohn oder den älteren Sohn. Das ist auch interessant, das mal zu betrachten. Aber die Hauptaussage von Jesus ist, so ist Gott. So ist seine Liebe zu uns. So läuft er auf uns zu. Es geht um diese erstaunliche, unglaubliche Gnade Gottes, Amazing Grace, wie wir es eben gesungen haben. Aber lasst uns nochmal von vorne beginnen. Ich gehe nochmal die Geschichte durch und bitte achten Sie darauf, es geht letztlich um unser Verhältnis zu Gott. Laufen wir vor ihm weg oder sind wir schon umgekehrt und laufen auf Gott zu in seine Arme? Ich habe die Geschichte in 4 Szenen unterteilt. Szene 1. Ein Mann hatte 2 Söhne. Der Jüngere möchte vorzeitig erben und sagt eines Tages zum Vater, Vater, ich will jetzt den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Und der Vater teilte den Besitz unter die beiden auf. Jesus überrascht seine Hörer mit dieser Reaktion des Vaters. Ist das nicht eine unverschämte Bitte? Wir nennen das Erbschleicher, oder? Wenn man vor dem Tod der Eltern sagt, ich hätte gerne schon mal mein Erbe. Ich weiß nicht, wie Sie reagieren würden. Vater, ich möchte das Erbteil, was mir zusteht, weil eigentlich schwingt damit, du bist mir egal. Du bist schon für mich gestorben. Gib mir mein Geld, dann gehe ich in ein fernes Land und zwar möglichst weit weg, Australien oder so. Und der Vater geht auf diesen Wunsch ein. Nach jüdischem Recht gibt er ihm 1/3 seines Besitzes und lässt seinen Sohn ziehen. Warum um Himmels Willen lässt er seinen Sohn ziehen? Was glauben Sie? Ich glaube, die Antwort ist einfach. Weil er sein Sohn ist und nicht sein Sklave. Gott wünscht sich Kinder, die in Freiheit und fröhlich zu ihm kommen. Und er lässt uns ziehen, er hält uns nicht auf. Er zwingt uns nicht. Liebe zwingt nicht. Der Vater im Himmel lässt uns also auch ziehen, wenn wir wollen. Er gewährt uns diese Freiheit, weil er uns liebt, weil er uns sagen möchte, dass wir ihm so wichtig sind, dass er auch diesen Weg oder diesen Umweg mitgeht. Und der Vater wird verlassen, bleibt traurig und erschüttert im Türrahmen stehen. Szene 2. Der jüngere Sohn hat alles zu Geld gemacht und geht in ein fernes Land. Er sagt sich, ich mach mein Ding. Er lebt dort ein wildes Leben in Saus und Braus. Jedenfalls erfahren wir, dass er sein Geld ganz schnell verschleudert und schon ist es nicht mehr da. Er hatte auf das Geld gesetzt und musste einsehen, wie vergänglich das ist. Und dann bricht noch in diesem Land, wo er ist, eine Hungersnot aus. Zu seinem menschlichen Versagen kommt noch diese wirtschaftliche Notlage dazu. Es geht ihm schlecht, immer schlechter und er findet nicht so richtig Arbeit. Er hängt sich an einen Bauern und sagt, du musst mir doch irgendwas geben. Und er sagt, naja, du könntest Schweine hüten. Und für einen Juden ist das die unterste Kategorie. Schweine sind unreine Tiere und in seiner Not tut er das. Er hat so einen Hunger, dass er denkt, ich könnte vielleicht vom Schweinefutter kosten. So weit, so tief ist er gesunken. Muss man eigentlich erst bei den Schweinen landen, um zu Gott zu finden? Manche Biografien bestätigen das. Manchmal ist das auch im Glauben so, dass man erst ganz unten sein muss, bevor man zurückfindet. Manchmal ist das auch bei Süchten so, dass man erst ganz unten sein muss, bevor man umkehren kann. Als er ganz unten war, Szene 3, da kommt er zur Besinnung. Wörtlich steht dort, er kam zu sich. Vorher war er anscheinend außer sich. Er kommt zur Besinnung mitten im Schmerz. Manchmal muss das wohl so sein, dass wir erst im Leid, im Schmerz nach Gott fragen. Weil es ihm so dreckig geht, sehnt er sich, er hat noch diese dunkle Erinnerung, er sehnt sich nach seiner Heimat beim Vater. Und ihm wird langsam klar, ich habe richtig Mist gebaut. Ich habe versagt. Deshalb sagt er sich, ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden im Himmel und vor dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht wert. Aber lass mich doch bitte als einen Tagelöhner bei dir arbeiten. Denn bei seinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug. Ich habe schon eingangs gesagt, das ist auch unsere Geschichte. Die Bibel sagt nämlich, wir haben uns alle irgendwann vom Vaterhaus entfernt und müssen in unserem Leben irgendwann umkehren. Von alleine kommen wir nicht zum Glauben oder es führt kein direkter Weg dorthin. Und das sollten wir auch immer wieder aufs Neue tun, umkehren zu Gott zurück. Es beginnt damit, dass wir einsehen, dass wir uns irgendwie verrannt haben, dass wir eigentlich verloren sind. In der Theologie nennt man das, dass ich eine Sündenerkenntnis habe, dass ich erkenne, dass ich ein sündiger Mensch bin. Ich bin verloren, weil ich mich von Gott entfernt habe. Man kann auch sagen, ich lebe am Ziel meines Lebens an Gott vorbei und unsere Beziehung, die ist nicht so, wie sie sein sollte. Ich wollte vielleicht nur die guten Gaben des Schöpfers genießen, aber den Schöpfer habe ich darüber vergessen. Ich interessierte mich in meinem Leben vielleicht nicht wirklich für Gott. Ich lebte an ihm vorbei und dann muss ich sagen, ich bin schuldig geworden. Ich habe es verbockt und ich sehne mich nach Gott und ich brauche ihn auch. So ging es auch dieser Maria im Theaterstück eben. Sie hat irgendwann gespürt, ich habe richtig Mist gemacht und eigentlich will ich nach Hause. Ich habe hier einen in der Gemeinde jemanden gehabt, der im Glauben auch ein Vorbild für mich war. Das war Siegfried Mielke. Den haben wir im letzten Jahr zu Grabe getragen. Der hat mit 34 Jahren eine ganz ähnliche Geschichte erlebt. Er hat sie mir erzählt, er hat sie vielen erzählt. Im September 1958, da stand seine frisch gegründete Firma vor dem Aus. Und er war kein besonders gläubiger Mensch, aber er ging auf die Knie und betete zu Gott und sagte, ich kann nicht mehr. Ich habe richtig Mist gemacht. Und er hat vor allem erkannt, bisher wollte ich mein eigener Herr sein. Und dann hat er drei Worte gebetet, dein Wille geschehe. Beten wir nachher auch im Vater Unser. Und im Rückblick konnte er sagen, dass das für ihn wirklich so eine richtige Kehrtwende war, so eine Umkehr oder Bekehrung, dass er gesagt hat, ich will jetzt, dass Gott mein Herr ist. Und von dem Moment hat er begonnen zu glauben und der Glaube wurde so eine Kraftquelle für sein Leben bis zum Tod. Und das kann der Glaube auch für uns werden. Vielleicht haben wir nicht alle so eine krasse Geschichte, wo wir in einem Moment umkehren. Vielleicht ist das auch ein ganzes Jahr, wo wir im Nachhinein sagen, das war so meine Kehrtwendung, wo ich mich Gott zugewandt habe. Aber irgendwann sollten wir das tun. Denn die Bibel sagt, wir haben alle dasselbe Problem. Wir sind alle verlorene Söhne, verlorene Töchter. Wir haben das Vaterhaus verlassen. Eckhard Krause hat es mal so schön ausgedrückt, schuldig werden ist ein Menschenrecht. Das darf man ruhig zugeben, das darf man empfinden, das darf so sein, weil es so ist. Theologisch gesprochen, niemand ist ohne Sünde. Einzig Jesus. Gott allein ist sündlos. Und deshalb brauchen wir diese unglaubliche Gnade, die wir besungen haben, diese unglaubliche Liebe, die uns zurückbringt. Gott will mir meine Schuld vergeben und will mich frei machen. Ich darf umkehren. Wir nennen das dann Buße tun oder beichten. Und ich würde sagen, so umkehren, Buße tun, beichten, das sind auch Menschenrechte, denn es sind Freiheitsrechte. Das befreit unglaublich, wenn Sie es schon mal erlebt haben. Ich kann das für mich selber auch so sagen, wie frei das macht, wenn man dann zugesprochen bekommt, dir ist deine Schuld vergeben. Ich darf hören, dass da ein gnädiger Gott ist, der gnädiger ist als mein eigenes Gewissen. Das war von Anfang an übrigens die Botschaft von Jesus. Jesus ist durch die Lande gezogen und den allerersten Satz, den wir in der Bibel überhaupt von ihm lesen, der heißt, kehrt um und glaubt an die frohe Botschaft. Kehrt um. Ihr könnt nicht einfach weitergehen und glauben, sondern ihr müsst schon umkehren. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Gelegentlich fordert mich eine bestimmte weibliche Stimme auf, bitte bei der nächsten Gelegenheit wenden. Und wenn ich trotzdem weiterfahre, dann habe ich den Eindruck, dass diese Stimme so ein wenig nerviger wird. Bitte bei der nächsten Gelegenheit wenden. Und ich weiß gar nicht, wie dieses Navi auszuschalten geht. Ich glaube, in manchen Stunden unseres Lebens ist das genau die Botschaft, die wir im Leben brauchen. Man kann auch sagen, wir dürfen umkehren. Nämlich in die offenen Arme Gottes, der uns dann schon entgegengelaufen kommt, wenn wir bei ihm aufkreuzen. So machte sich auch der verlorene Sohn auf den Weg zurück zum Vater und er war ganz gespannt, was ihn da erwartet und ob er noch einen Job als Tagelöhner bekommt. Damit kommen wir zur letzten Szene, Szene 4. Das völlig Unerwartete geschieht. Als der Sohn noch weit weg war vom Haus, da sah ihn der Vater schon in der Ferne. Er hatte offenbar Ausschau nach ihm gehalten. Ich könnte mir vorstellen, jeden Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr vielleicht sogar. Stellen Sie sich das mal vor, dass der Vater im Himmel auch für Sie dasteht und Ausschau hält, auch auf dich und mich wartet. Und voller Mitleid und Erbarmen läuft er dann auf den Sohn zu. Und das, was für uns selbstverständlich ist, das war damals überhaupt nicht denkbar, dass ein ehrwürdiger Familienvater läuft. Er schreitet, aber er läuft nicht. Aber ganz anders der liebende Vater, er kann gar nicht anders. Konventionen sind ihm egal, er läuft auf seinen geliebten Sohn zu. Und der Sohn, der will vor ihm niederknien, aber der Vater hält ihn gerade noch auf, schließt ihn in die Arme, küsst ihn und ruft die Diener zu ihm und lässt seinen Sohn kaum zu Wort kommen. Der kriegt nur seinen halben Satz raus. Ich bin schuldig geworden im Himmel und vor dir. Lass mich doch, ich bin es nicht mehr wert. Ich glaube, dass der Vater das gar nicht mehr so richtig angehört hat, sondern hat gesagt, Knechte, kommt, mein Sohn war tot, nun lebt er wieder. Wir wollen ein fröhliches Fest feiern. Er gibt ihm von Anfang an das Gefühl, du bist willkommen, schön, dass du wieder da bist. Und er gibt ihm ein paar Zeichen schon mit auf den Weg, wenn er sagt, holt zu den Dienern, holt ein reines Gewand, ein weißes Gewand, dann heißt das, meinem Sohn ist vergeben. Und dann sagt er noch, bringt ihm den Ring, das heißt, er hat wieder die Rechte, Verträge zu besiegeln, er ist wieder mein Sohn. Und das Dritte, bringt ihm Sandalen an die Füße, das heißt, er ist wieder aufgenommen in die Familie, denn nur Sklaven mussten damals barfuß gehen. Die Schuhe waren ein Zeichen des freien Mannes. Und dann haben sie das gemästete Kalb geschlachtet und ein großes Fest gefeiert. Und damit soll zum Ausdruck kommen, es ist pure Freude im Himmel, wenn ein Mensch umkehrt und zu Gott findet. Wenn nur einer heute diese Botschaft hört, dann wird da oben ein Fest gefeiert. Was auch immer du getan hast, was auch immer aus dir geworden ist, es spielt keine Rolle, denn du bist wieder da. Das ist die Botschaft aus dem Theaterstück und so hat es vielleicht auch der Vater zum Sohn gesagt. Selbst die Knechte werden in dieses Fest einbezogen und der Vater begründet es allen Leuten, warum dieses Fest gefeiert wird, mit krassen Worten. Er sagt, mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. In der Bibel wird das Leben ohne Gott tatsächlich als tot bezeichnet. Man hat nicht Anschluss an dem, der das Leben ist. Man lebt an der Bestimmung seines Lebens vorbei, man ist verloren und muss gefunden werden oder muss neu zu Gott finden. Und dieses ewige, erfüllte Leben, das bietet Gott uns allen an. Der Vater sagt, mein Sohn war tot und sagt ganz deutlich, es ist wieder mein Sohn. Amazing Grace, wunderbare Gnade. Und interessant finde ich noch, dass einen Satz darf der Sohn nicht sagen. Er wollte eigentlich, hat er sich das schön zurechtgelegt, er hatte so einen Text und wollte sagen, lass mich doch als Tagelöhner bei dir arbeiten. Dazu kommt er nicht mehr. Und das ist auch eine schöne Botschaft, finde ich. Weil Gott sagt uns damit, diesen Satz will ich bitte nicht hören. Du kannst dir meine Liebe nicht erarbeiten. Nicht als Tagelöhner, als Knecht, als Sklave, erst recht nicht. Du kannst nichts dazu tun. Es ist unverdient. Es ist reine Gnade. Meine Vaterliebe ist nicht kleiner geworden, seit du weggelaufen bist. Sie ist immer da und ich habe dich lieb. Egal, was du tust und bitte versuch nicht, es dir vorher oder hinterher zu erarbeiten. Gott liebt seine Kinder einfach so. Deshalb wartet er voller Sehnsucht auf seine verlorenen Kinder. Und ich bin selbst Vater. Ich habe mir versucht, das mal vorzustellen. Ich habe das bisher nur, glaube ich, ganz kurz, ja, einmal habe ich das erlebt. Erstens in der eigenen Wohnung, das wollte ich eigentlich erzählen, aber da habe ich auch schon manchmal geschwitzt, wo ist mein Kind? Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn es dann ganz still in der hintersten Ecke hockt und gesucht werden will, aber man selber das sich verabredet hat. Oder aber wir waren mal im Wildpark und da waren ganz viele Leute und plötzlich war Moritz verloren. Und Sie glauben nicht, wie da das Herz geht, irgendwie weiß man ja, nur nette Leute, aber irgendwie, je mehr Zeit vergeht, desto höher schlägt der Puls. Und ich kann mir vorstellen, wie es Gott gehen muss, wenn seine Kinder an ihm vorbeileben. Ihm den Rücken kehren und sagen, du bist für mich gestorben, ich gehe in ein fernes Land. Und die Geschichte sagt uns, dass Gott sehnsuchtsvoll auf uns wartet und alle, die da draußen sind, unsere Nachbarn, unsere Freunde, die wir einladen können. Und die Geschichte im Theaterstück, die geht noch ein wenig weiter. Das finde ich sehr charmant. Die Mutter, die ist ja unterwegs. Der Vater beim verlorenen Sohn, der hält Ausschau. Aber die Mutter sagt, das hält mich hier nicht mehr, ich gehe bis in die hinterste Kneipe auf die Toilette und hänge dort Bilder auf. Und ich habe so gedacht, das hat Gott eigentlich auch gemacht. In Jesus ist er in diese Welt gekommen. Es hielt ihn nicht mehr im Himmel. Er hat nicht gesagt, mal sehen, wann die so kommen, sondern ich gehe hin. Ich gehe hin in diese Welt und suche, wen ich dort finde. Jesus hat das selber mal gesagt, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. In Jesus hat Gott sich nicht nur ans Fenster gestellt, sondern hat sich auf die Socken gemacht. Und als Jesus wieder ging, da hat er gesagt, hat er nicht gesagt, stellt ihr euch mal an die Eingangstür von der Kirche und haltet auch Ausschau, sondern er hat gesagt, ich gebe euch einen Auftrag. Geht ihr hin und ladet zum Festmahl ein. Und wenn die Ersten nicht wollen, dann geht weiter bis an die Hecken und Zäune und ladet alle ein. Mein Haus soll voll werden. Es wird eine Party für jeden im Himmel gefeiert, für jeden Menschen, der zu Gott findet. Wir haben es im ersten Lied gesungen, komm so wie du bist, komm in Lumpen, komm im Schlips, da habe ich an mich gedacht, aber es ist egal, wie man kommt. Was auch immer du getan hast, was auch immer aus dir geworden ist, es spielt keine Rolle, Hauptsache du kommst. Komm so wie du bist und du wirst erleben, sein Haus ist voller Freude, sein Haus ist voll Musik, das kommt gleich. Hier findest du das Leben, hier findest du das Glück. Deshalb feiern wir Gottesdienste. Das kann man sehr unterschiedlich tun. Und ich respektiere alle, die sagen, man kann es auch ein bisschen leiser machen. Man kann es auch mit Orgel machen. Man kann es auch ganz anders machen. Das ist alles richtig. Aber lasst uns bitte auch feiern. Denn Gott feiert ein Fest für jeden Menschen, der umkehrt. Und wenn Sie diese Geschichte dann zu Hause in der nächsten Woche nachlesen, dann werden Sie nämlich lesen, dass der ältere Sohn auf dem Feld war und da hörte er schon von weitem Tanzmusik. Das heißt, das war so eine richtige Party. Also nicht nur mit gutem Essen, sondern da wurde richtig gefeiert. So eine Party war das. Und unsere Gottesdienste, die sollen keine Partys sein immer, heute vielleicht, aber die sollen ein Vorgeschmack sein auf diese Party, die im Himmel gefeiert wird. Auf dieses Fest aller Feste, was Gott für uns veranstaltet. Weil Gott uns immer wieder zuspricht, du bist mein geliebtes Kind, du bist mir ungeheuer wichtig. Und wer das für sich annehmen möchte, der lässt sich am besten taufen. Das ist eigentlich so vorgesehen von Jesus. Das ist die Antwort auf diese Liebe. Und wir taufen Menschen zwischen 0 und 100 Jahren und darüber hinaus. Sprechen Sie uns Pastoren an. Wer schon getauft ist, der kann mit Luther in die Taufe zurückkriechen. Das kann man zum Beispiel tun, wenn man ein Gebet spricht. Wenn man diese Botschaft zum ersten Mal oder wieder neu annehmen möchte, dann kann man sich Gott öffnen und sagen, diese Liebe soll mir gelten, ich will sie erwidern, ich will diese Freundschaft annehmen. Dann lade ich Sie ein, wenn Sie das möchten, jetzt gleich still mit mir zu beten. Ich habe so ein Vertrauensgebet, was ich mit Ihnen sprechen möchte. Ich spreche es laut vor und Sie können ja mal ausprobieren, wenn Sie mögen, es leise mitzubeten. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, du hast mich gerufen. Du bist mir in Liebe nachgegangen und beginnst mein Misstrauen zu heilen. Dir vertraue ich mich an. Jesus Christus, du sprichst mich frei von belastender Vergangenheit. Du nimmst mich an, so wie ich bin. Dafür danke ich dir. Du hast längst Ja zu mir gesagt und im Glauben antworte ich mit meinem Ja zu dir. Guter, treuer Gott, erfülle mich mit deinem Geist. Stärke meinen Glauben. Zeige mir meinen Platz in der Gemeinde. Lass mich für dich da sein. Zu dir will ich gehören im Leben und im Sterben. Amen. Die biblische Geschichte endet mit dem Satz, und sie begann ein fröhliches Fest. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass das mindestens ein Mensch heute aus vollem Herzen mitgebetet hat. So haben wir uns das auch für diesen Gottesdienst überlegt, dass wir die Lieder, haben Sie vielleicht vermisst, haben wir noch gar nicht so richtig gesungen, nach der Predigt, wenn man so richtig weiß, warum man feiert, singt und das vielleicht auch in besonderer Partylaune oder besonderer Festatmosphäre. Am Ende gibt es übrigens auch noch ein festliches Essen, wie immer, heute sogar ein richtiges Festessen mit großer Auswahl. Und was ist noch wichtig für ein Fest? Deko. Denn das Auge feiert mit. Deshalb haben Sie ja Luftschlangen bekommen. Wenn Sie die vielleicht mal zur Hand nehmen würden. Damit möchte ich nämlich schließen, das zu erklären, was Christine schon gesagt hat. Was soll das eigentlich, eine Luftschlange zu bekommen? Und warum hängen hier Luftschlangen? Und zwar möchte ich Sie bitten, dass Sie gleich, noch nicht jetzt, falls Sie noch diese Luftschlange in einem einigermaßen auspustbaren Zustand haben, dass Sie die gleich in die Hand nehmen und dann über jemanden, der in Ihrer Nähe ist, auspusten mit den Worten, du bist Gott ungeheuer wichtig, Party für dich. Das ist nämlich die Botschaft dieses Gottesdienstes und das spricht Gott Ihnen ganz persönlich zu. Also los geht's. Amen.